lernen, machen und im Zweifelsfall entschuldigen.
Ich bin wieder im Espas Lab. Mir gegenüber sitzt Thomas Plotjanik, Product Owner bei ePost, intern liebevoll Mira genannt. Thomas, vorweg erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Willkommen im Inno-Podcast. Bevor wir zum Thema ePost kommen, würde ich gerne erstmal damit anfangen, herauszufinden, wer ist eigentlich der Mensch Thomas Plotjanik?
Hallo Karin, vielen Dank für die Einladung. Ich bin glücklich verheiratet, habe ein Kind, bin schüchtern, aber radikal.
Okay.
Schnellredner, sagt man mir nach, und habe ein Faible für Meilenprogramme und die Flugbranche. Insbesondere, weil durch den Kostendruck, den sie haben, sind sie immer wieder für Veränderungen affin und müssen sich neu erfinden.
Die Meilenanbieter?
Die Meilenanbieter und die Flugzeugbranche.
Ah!
Also durch okay. Die Meilen, durch die Meilenprogramme bin ich ganz, ganz aktiv auch in Blogs unterwegs, vor allem konsumieren.
Ja.
Was gibt es für neue Geschäftsmodelle, für Möglichkeiten? Auf der einen Seite die Airlines eigentlich auf den Markt bringen und wie kann man auch ja, Meilen sammeln und einen Status machen.
Okay, gut. Bevor wir allzu tief in ein paar Themen, was Zusammenarbeit im Team angeht, was speziell das bei euch bedeutet. Können wir vielleicht einmal ganz kurz einen Abriss machen? ePost ist eine App. Was kann diese App? Wir haben so viele Apps. Was kann die ePost-App und warum sollte überhaupt irgendein Mensch diese nutzen wollen?
Also ePost ist eine iOS-App und ich versuche das mal aufgrund einer kurzen Geschichte zu erklären. Wir haben Bea, sie hat zwei Kinder und ist verantwortlich in ihrem Haushalt, in ihrer Familie für die ganze Post. Auf der einen Seite hat sie das E-Banking, sie hat ihren Bundesordner, sie hat ihre Cloud bei einem großen Cloud-Anbieter, macht immer die Ablage, bekommt Rechnungen und verliert relativ schnell die Übersicht und die Kontrolle über Rechnungen, vergisst vielleicht mal eine Rechnung zu bezahlen oder zu kündigen. Und im Endeffekt möchten wir mit unserer App der Touchpoint sein, wo ihr einfach hilft, die ganze Büroarbeit zu machen, dass sie eigentlich ihre Zeit, die kostbar ist, für Sachen benutzen kann, die Spaß machen. Das heißt im Endeffekt, ganz plakativ, sie lehnt sich zurück und die App macht alles für sie. Also sie hat eine bessere Übersicht, Kontrolle, alles an einem Ort, hohe Sicherheit ist wichtig, aber im Endeffekt muss sie nicht viel Zeit investieren.
Okay.
Das ist so die Gesamtvision, die wir haben. Wir wollen Privatkunden das Büro vereinfachen.
Okay. Und was kann diese App jetzt?
Und die App in konkret, wir haben verschiedene Lebensbereiche. Der erste Bereich ist Rechnung bezahlen. Wir haben gesagt, wir müssen irgendwo anfangen.
Yeah.
Also Rechnung bezahlen tut eigentlich Bea, das ist die Persona, mit der wir arbeiten, macht sie eigentlich entweder wöchentlich oder einmal im Monat. Und sie kann heute eine Rechnung einscannen mit dem Handy und entsprechend bezahlen.
Okay.
Und wir helfen ihr, ein End-to-End-Journey zu gewährleisten. Sie sieht nicht nur die Rechnung und Rechnungsinformationen, sondern sie sieht auch ihren Kontostand, den sie hat bei uns. Also okay. Nicht bei uns, sondern auf dem Konto.
Okay. Vielleicht einfach nur, damit wir ein paar Begrifflichkeiten mal kurz klären. Persona ist quasi eine abstrahierte, eine Abstraktion von der Zielgruppe zusammengebrannt oder zusammengedampft auf eine, wie sagt man, auf eine auf einen imaginären Mensch. Also ich habe verstanden mit der App, das ist jetzt, ihr seid da gerade mit dem MVP losgezogen, die App kann eine Rechnung einscannen und bezahlen.
Genau, und archiviert sie natürlich auch.
Also du, und archiviert.
Genau, damit fangen wir an. Das ist, sage ich mal, Think Big, Start Small.
Mhm.
Das ist der erste Case, den wir umgesetzt haben. Und wir sind dort mit einer innovativen Bank, also mit der Hypothekarbank Lenzburg, im Markt und haben für unsere internen Mitarbeiter diese App mal lanciert, dass wir jetzt anfangen können zu lernen und schauen können, wo sind denn noch Bedürfnisse vom Kunden, was können wir verbessern. Und sind automatisch auch mit Gesprächen mit anderen innovativen Banken und Großbanken, kleineren Banken, um unsere Vision, die wir haben, im Endeffekt zu verwirklichen. Das heißt, wir möchten wie im europäischen Raum auch die Möglichkeit haben, Informationen von Kontodaten, also Salden, Transaktionen, die anzeigen, dass du oder Bea im Endeffekt weiß, was eigentlich auf ihren Konten passiert, dass sie, wenn sie eine Rechnung bezahlt, weiß, von welchem Konto sie bezahlt und auch sieht, wann die Rechnung bezahlt wurde, dass sie eine End-to-End-Journey hat.
Aber ich kann auch in meine Bank-App schauen oder meine Bank-Apps, dann sehe ich doch das alles.
Genau, du musst in verschiedene Bank-Apps gehen, in verschiedene Clouds, du hast eine digitale Verzettelung und wir versuchen das ein bisschen, wie soll ich sagen, zusammenzudampfen, einfacher zu machen, dass du über ein Interface, ein Touchpoint auf unsere App kommst. Und ja, ich möchte zum Beispiel nicht bei meiner Bank, dass sie die Informationen von der Bank 2 hat, sondern ich möchte das bei einem neutralen, bei einer neutralen Institution haben, und die Post genießt einen sehr guten Ruf, hat Vertrauen und darauf möchten wir aufbauen im Endeffekt.
Und der Zahlungsverkehr, aber wenn ich mir das überlege, also vielleicht bin ich dann die falsche Zielgruppe, aber wenn ich quasi an meinen eigenen, auf mein eigenes Konto überlege, also ich habe alles an meinem Konto, alle Rechnungen bezahle ich von einem Konto, alle Gelder kommen auf das gleiche Konto an. Gibt es da irgendwie noch 2, 3 andere Konten, aber da ist, die sind, die gibt es da einfach nur. Gibt es tatsächlich so viele Menschen, die quasi Rechnungen aus verschiedenen Konten bezahlen?
Ja, es gibt das.
Warum machen die das?
Wenn du verheiratet bist und dann noch ein Kind hast, dann hast du vielleicht ein Gemeinschaftskonto, jeder hat ein Einzelkonto. Bei mir ist es so, ich habe auch noch Konten irgendwo in Deutschland, man hört hier raus, ich bin nicht Urschweizer. Und es hilft, einen Überblick zu behalten. Also der Trend liegt, glaube ich, bei 1,6 Konten pro Person. Dann hast du dann noch deine Vorsorgekonten. Und mit der Familie wird das Ganze noch ein bisschen komplexer. Und das ist ein Bedürfnis. Und das Beispiel mit Miles & More, was ich eben kurz gebracht habe, das geht eigentlich in ähnliche Richtung im europäischen Raum. Also das Bedürfnis ist da, das haben uns auch die Kunden bestätigt.
Ja.
Wir validieren also alles, was wir machen mit Kunden. Also wir gehen alle 6 Wochen in eine Evolution, wo unsere Ideen mit Kunden spiegeln und auch Feedback bekommen, ist das gewünscht oder nicht. Und dieser finanzielle Überblick, bevor ich eine Rechnung bezahle, dass ich mehrere Konten habe, das tritt auf.
Okay. Ihr seid neben dem Team oder mit dem Team My Local Service, mit Janosch, der in der zweiten Folge dabei war, eines der ersten Teams, eines der ersten Projekte, die innerhalb der Schweizerischen Post, wie soll man sagen, wirklich in diesem strikt agilen Development and Operations zusammen unterwegs. Und zwingendermaßen, von außen wahrscheinlich auch jetzt auch keine Überraschung, ist das immer ein kleiner Kampf. Also wenn man einerseits als Team agil arbeiten möchte, Hardy hat das in der letzten Folge richtig gut beschrieben, was das bedeutet, dann ist aber das organisatorische Umfeld, das konzernige Umfeld nicht unbedingt etwas, was dabei nur hilft, sondern sich häufig auch genug in den Weg stellt. Darüber unterhalten wir uns ja auch außerhalb der Podcasts recht häufig. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie arbeitet ihr, wie organisiert ihr euch?
Also wir organisieren uns mittels dem agilen Framework Scrum.
Mhm.
Da ist der Hardy ja auch in der letzten Folge sehr eindeutig, also sehr stark eingegangen. Und wir versuchen mit dem Lean-Startup-Ansatz relativ schnell Mehrwerte schlank an Kunden zu bringen. Also deswegen haben wir auch dieses MVP lanciert. Und alle 2 Wochen bringen wir Mehrwerte an den Kunden.
Okay, ganz kurz, bevor wir weitermachen. Kannst du einmal kurz beschreiben, MVP, Minimal Viable Product, was bedeutet das genau?
Das bedeutet, dass wir im Endeffekt ein Stück Produktinkrement nehmen, was soweit fertig ist, was wir rausbringen und sagen, das Produkt ist gut genug, um die ersten Erfahrungen zu sammeln und Feedback zu generieren.
Mhm.
Idealerweise kommt es vom Markt und es funktioniert am Markt. In der klassischen Vorgehensweise haben wir früher vor allem viele Spezifikationen geschrieben.
Ja.
Ich habe mal eine sogar gesehen, die war 400 Seiten lang.
Ui.
Und haben umgesetzt und am Ende festgestellt, das war super, hat funktioniert, aber der Kunde hat sich im Zuge dieser Programmierung verändert, die Bedürfnisse haben sich verändert und wir waren ein bisschen am Kunden vorbei und mussten dann adaptieren. Wir versuchen schon früh auf den Markt zu gehen,
ja,
um zu lernen, um entsprechend zu adaptieren und Mehrwert zu schaffen.
Okay.
Also wir wollen nah am Kunden sein und das gelingt uns sehr gut. Also wir merken, wir haben jetzt was rausgebracht und wir bekommen Feedback, uns fehlen noch Themen.
Okay.
Auch wir haben jetzt das Rechnung bezahlt, das funktioniert.
Ja.
Aber es gibt Themen wie, ich würde auch gerne ein Archiv haben als Beispiel.
Ja.
Und rein zum Rechnung bezahlen brauchst du es nicht, aber wir versuchen so zu shapen, dass wir wissen, wie das richtige Produkt für den Kunden ist, wie wir es vermarkten können. Ja. Wir machen viele Analysen, aber am Endeffekt geht es darum, haben das, was wir analysiert haben, das wollen wir mit dem Kunden nochmal zurückvalidieren,
ja,
entsprechend umsetzen. Und du hast eine Frage zur Organisation gemacht. Wir sind so aufgeteilt, dass wir ein Team in Bern im S-Pass Lab haben,
mhm,
und das andere Teil des Teams, also vor allem die Entwickler, sind bei uns in Bellinzona.
Ja.
Und
kennst du, weil wir auch ein paar Menschen aus Polen, Kanada, Frankreich, Deutschland und sonst wo haben. Kannst du die kurz beschreiben? Bellinzona, Bern, ist das hier irgendwie 10 Minuten voneinander entfernt? Oder?
Also
doofe Frage, ob wir es die
noch. Bellinzona, Bern ist ungefähr, glaube ich, 3 Stunden im Zug entfernt. Also du bist nicht am Morgen in Bellinzona und am Abend wieder zu Hause. Das kannst du schon machen, aber es ist eine Tagestour. In der Regel machen wir es so, dass wir über Nacht bleiben. Wir haben aber verschiedene Kulturen bei uns. Also auf der einen Seite aus Deutschland haben wir einige Leute, Deutsch-Schweizer haben wir im Projekt. Dann haben wir Leute aus dem Tessin und Leute aus Italien. Und da kannst du dir vorstellen, da kommen verschiedene Kulturen zusammen.
Ja.
Ich bin dann der Schüchterne, aber Radikale. Dann haben wir die Italiener, die bei uns unterstützen in der Entwicklung. Die sind von der Kultur her absolut anders als wir.
Wie?
Sie sind zurückhaltender, würde ich sagen, als ich. Also sie sind zwar impulsiver,
ja,
aber wenn es darum geht, im Team zu interagieren und du einen Product Owner hast, sind sie ruhiger und sie möchten gerne gesagt haben, was ist die Vision, was ist das Ziel? Okay, da arbeiten wir hin.
Okay.
Und da mussten wir uns finden. Also das hat ein bisschen gedauert, bis jeder einen anderen verstanden hat und das Vertrauen aufbaut, weil das ist einfach auch dann noch eine andere Sprache. Wir machen das Ganze auf Englisch.
Mhm.
Also unsere Kommunikation, Dokumentation ist komplett auf Englisch.
Aber quasi dann auch für alle in der Fremdsprache.
Für alle in der Fremdsprache. Das macht es nochmal zusätzlich herausfordernd, weil wir keinen Native Speaker haben im englischen Bereich. Und da sind natürlich Missverständnisse vorprogrammiert. Vor allem am Anfang, wir haben im Februar angefangen, in dem Team zu entwickeln. Und jetzt kommen wir in diese Performance-Phase, wo wir diese Kinderkrankheiten, sage ich mal, auch im Teaming gelöst haben. Und da haben wir einen Scrum Master, der uns betreut, einen Projektleiter, die uns unterstützen. Was meiner Meinung nach super spannend und wichtig ist, wir haben so eine Videostandleitung. Also wir sehen uns nicht jeden Tag und wir haben zwar Tools wie Skype und E-Mail und das Telefon, aber wir haben eine Standleitung, so einen verlängerten Schreibtisch, der von 7 bis 18 oder 19 Uhr an ist, dass wir quasi, wenn wir auf den Bildschirm gucken, das Büro in Bellinzona sehen, die Bellinzoraner uns sehen. Und das hat vor allem den Vorteil, dass du gewisse Nähe schaffst. Du siehst, ob die Leute gerade am Platz sind. Und wenn du irgendwas brauchst von Leuten, kannst du entweder zum Bildschirm gehen, winken und reinrufen oder du kannst deine Stand-Ups, deine Dailies vorm Bildschirm machen. Das ist, das ist eine ganz andere Interaktion, als wenn du es nur per Skype machst. Weil per Skype, weiß nicht, ob einer vielleicht arbeitet oder irgendwie halb dabei ist, voll dabei ist. Und das hilft, den Teamzusammenhalt trotz der Distanz hinzubekommen.
Ich würde mal eine gemeine Frage stellen. Also weil das mit dem Bildschirm, das finde ich tatsächlich cool, und als es hier um den Einzug ging, war das ja einer eurer Wünsche, das mal auszuprobieren. Hab irgendwie im ersten Gedanken war ich so, alle völlig irre, das klappt doch eh nie. Aber jetzt mal im Nachgang, also von dem, was du beschreibst, sagst du, es hilft euch.
Ja.
Könntest du in irgendeiner Art und Weise da, ist echt eine doofe Frage, aber kann das irgendwie quantifizieren? Hilft das euch dabei, doppelt so schnell und gut voranzukommen oder 0,5 Mal oder 1000 Mal schneller und besser?
Also eine genaue Quantifikation ist nicht möglich.
Ja,
aber,
agree.
Aber du merkst schon einfach von der Teamdynamik, du bist näher, du bist ein Team, weil wenn ich überlege, wenn du die Person nicht siehst, und nur einmal oder zweimal im Monat siehst, beziehungsweise alle 2 Wochen, dann hast du automatisch eine gewisse Distanz.
Ja.
Und so sagst du dir Hallo, wenn du kommst, wünschst ein schönes Wochenende und du wirst schneller. Ich kann es dir nicht sagen, wie viel. Also du sparst durch weniger Missverständnisse, ich würde sagen, bestimmt 20%.
Okay, das ist krass.
Würde ich sagen, an Effizienz, die du bekommst durch Reduktion von Missverständnissen. Okay. Ob die Zahl richtig ist oder nicht,
ja, klar.
Weiß ich nicht.
Ja, klar. Also, ich habe verstanden, um es so kurz zusammenzufassen, ich habe verstanden, ihr arbeitet an einem Scrum-Modus, ihr seid im Espas Lab, das Team ist geteilt zwischen Bern und Bellinzona. Dazwischen liegen ungefähr 3 Stunden Zugfahrt. Die Berner fahren alle 2 Wochen nach Bellinzona. Die Leute aus Bellinzona kommen alle 2 Wochen hierher. Und dazwischen trefft ihr euch in
Luzern. Oder Zürich.
Oder Zürich.
Also wir sehen uns alle 2 Wochen an einem Standort.
Ja.
Da fahren also alle einmal im Monat fährt jeder nach Bern oder nach Bellinzona.
Okay.
Und dann sehen wir uns noch in Luzern, genau. Und wir haben unsere Dailies und entsprechend, wenn wir ad hoc irgendwas benötigen, organisieren wir das, dass wir nochmal vielleicht zusätzlich fahren.
Okay.
Was wir noch zusätzlich haben, ist ein Stakeholder Review, wo wir auch unsere Stakeholder abholen.
Mhm.
Weil Herausforderung, wie du anfangs mal gesagt hast, ist, wir machen etwas Neues. Also wir machen nicht nur Scrum, sondern wir machen bis DevOps. Also nochmal, wir nutzen nur das Scrum Framework, also machen nochmal eine Komplexität hinzu. Und wir müssen natürlich all die Stakeholder entsprechend abholen, weil das, was wir machen, das gibt es bis jetzt noch nicht so oft bei der Post.
Okay.
Es gibt vereinzelte Projekte, wir gehören auch zu den First Movers, die DevOps machen bei der Post.
Ja.
Und da hast du Erklärungsbedarf, ob es beim Stakeholder, beim Management ist.
Ganz kurze Frage, wer sind eure Stakeholder? Also wer hockt da so regulär?
Also wir haben vom Top-Management bis zum Teammitglied aus der Linie bei uns, es sind dort Stakeholder, die ohne Anmeldung teilnehmen können im Stakeholder-Management. Okay. Es können auch also von Partnerunternehmen, die mit uns arbeiten, können auch Personen teilnehmen. Ja. Und entsprechend können die sehen, was wir in den letzten 2 Sprints gemacht haben.
Mhm.
Und auch Feedback geben. Das heißt, wir nehmen dort auch direkt schon Feedback auf und nehmen das in den Sprint. Und das heißt, einmal haben wir Feedback bekommen im Stakeholder-Review und 2 Wochen später war das Thema gelöst.
Okay.
Und das ist das Schöne. Was wir natürlich auch haben, wir haben Erklärungsbedarf. Also wir haben wirklich Erklärungsbedarf, weil wir Sachen bewusst anders machen, als sie vielleicht früher gemacht worden sind. Wir möchten schlank sein. Also wir versuchen irgendwo diesen Lean-Approach.
Kannst du es vielleicht an einem Beispiel festmachen? Also was macht ihr anders Lean, was jetzt gemein formuliert Management vielleicht nicht ganz durchdringt und versteht?
Vielleicht nehmen wir die Finanzierung. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gut plakatives Bild.
Ja.
Wir haben gesagt, wir möchten DevOps machen. DevOps bedeutet, wir haben ein Team, was fürs Produkt verantwortlich ist,
mhm,
und das finanzieren wir über das Team. Heute kennt die Organisation Finanzierungsformen, die dafür nicht idealerweise ausgedacht worden sind, weil wir sind First Mover, also es gibt die Strukturen in der Organisation noch nicht und entsprechend schauen wir mit Management und Organisation, wie können wir das abbilden bei uns in der Organisation. Und da kommst du auf Fragen, wie können wir es einreichen. Wir haben Tools, die das nicht komplett abbilden, und wenn du Prozesse der Budgetierung bei uns ändern musst,
ja,
betrifft es nicht nur uns als kleines Team, sondern eigentlich einen ganzen Konzern. Und auf einmal musst du überlegen, was hat das für Auswirkungen auf einen Prozess, den auch andere Abteilungen benutzen, und du versuchst dich zu organisieren und bist versuchst das zu lösen.
Aber mach es mal ein bisschen konkreter. Also wenn ich jetzt beispielsweise, du musst mich korrigieren, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, wenn ich so klassischerweise habe, naja, gibt es irgendwie auf dem Vorstand oder auf Konzernleitungsebene gibt es eine Budgetsitzung und dann hat jeder ungefähr sein Budget, was er da vorstellt. Das wurde entsprechend einmal, die Wünsche wurden von unten nach oben durchgegeben. So, dann setzen sich in der Konzernleitung alle zusammen und gucken sich, sage ich so, ja, passt halbwegs. Und dann eventuell gibt es dann noch ein bisschen Anpassungen, je nachdem. Ich glaube, häufig genug muss auch noch der Verwaltungsrat irgendwie sein Okay dazu geben. Und dann geht es fröhlich mit den entsprechenden Anpassungen die Leiter wieder runter. Mhm. So. Das ist ja jetzt mal mein Verständnis, wie das Prozedere bisher lief oder läuft immer noch.
Genau.
So. Und die Frage ist jetzt, was passt dafür für euch jetzt auf einmal nicht?
Also wir haben einmal das Budget für die Weiterentwicklung und einmal ein Budget für den Betrieb. Mhm. Und dann haben wir noch einen Marketingplan, wo wir Vermarktungsaktivitäten festhalten. Ja. Und unsere Idee, also die Prozesse sind einfach im Hintergrund ganz andere. Wenn du Betriebsbudget einstellst, werden andere Bereiche aktiviert und andere Personen als die, die eigentlich bei uns den Betrieb und die Weiterentwicklung machen im Projekt. Also wir werden eigentlich finanziert über ein Weiterentwicklungsprojekt.
Ja.
Wir machen aber nicht nur Weiterentwicklung, sondern auch operativen Betrieb.
Ja.
Und aus Compliance-Sicht, ich bin auch kein Experte, sind das verschiedene Töpfe. Und das musst du, das sind so Compliance-Themen, die du im Konzern hast,
okay,
die du nicht einfach mit dem Fingerschnips lösen kannst. Das ist eher so Administratives.
Okay.
Rein aus dem Doing hatte ich noch ein Beispiel, das hat der Harley letztes Mal gebracht. Früher waren Inhalte fix. Ich habe ja gesagt, es gab eine Spezifikation, die ich mal gelesen habe, die ganz genau was bekommst, das ist Sicherheit. Am Ende bekommst du das Produkt, sieht so aus, hat die und die Farbe und hoffentlich funktioniert es am Markt. Mhm. Heute ist es so, dass wir den Inhalt variabel gestalten. Und wir haben das Budget, was fix, das Team ist fix, wir haben Zeitslots, wo wir sagen, wir wollen Mehrwert schaffen für den Kunden im Zeitslot. Und das, da brauchst du Vertrauen vom Management, von den Stakeholdern, dass wir das Richtige machen.
Okay.
Und da sind wir in einem absoluten Wandel, dass wir sagen, okay, wir haben das Budget und das Management vertraut uns. Und wir brauchen das Management als Enabler, Supporter, um uns, sage ich mal, Widerstände oder knifflige Aufgaben, die wir auf unserer Stufe nicht lösen können, dass die es umsetzen können.
Okay.
Und das sind so Themen, wo wir uns bewegen, wo wir auch viel diskutieren müssen, um ein gleiches Bild zu haben. Weil eine Person, ein Stakeholder, der uns alle 4 Wochen sieht,
ja,
ist natürlich nicht so nah wie das ganze Team, was eigentlich jeden Tag miteinander zusammensitzt, ja, miteinander zusammenarbeitet. Und das Verständnis für einen Stakeholder zu schaffen, das kann auch anspruchsvoll sein, weil du einfach in der Geschwindigkeit bist. Du willst das Produkt auf den Boden bringen, du willst es zum Laufen bringen.
Wenn du in 2 Wochen Sprints unterwegs bist, ist das eine andere Nummer, ja. Okay, das habe ich verstanden. Also nur, damit ich es einmal kurz zusammengefasst habe und wirklich richtig verstanden habe. Also ihr arbeitet in einem agilen Modus, im Scrum. Das heißt, ihr arbeitet in 2 Wochen Sprints. Das bedeutet, innerhalb, ja, soll ich irgendwie einen Tag zusammen oder habt ihr das irgendwie schon mal geplant und sagt, innerhalb der 2 Wochen liegt der Fokus auf folgende Aspekte der App.
Wir haben Sprint-Goals alle 2 Wochen, 3 bis 4 Sprint-Goals, in der Regel 3, wo wir sagen, das sind unsere Ziele, die wir erreichen.
Genau, das passiert dann innerhalb der 2 Wochen und dann geht das entsprechend immer in diesem Takt weiter. Was ihr noch macht, um euch zu organisieren und dass es so klappt, ist, dass jedes Team, egal ob Bern oder Bellinzona, diese physische Nähe schafft, indem mindestens einmal im Monat jeweils ihr euch gegenseitig besucht und dazwischen, wenn es notwendig ist, auch und dass ihr euch auch noch in Luzern trefft.
Genau.
So, jetzt verstehe ich mal daraus, okay, die physische, also auch wenn man irgendwie in verschiedenen Ecken des Landes arbeitet, die physische Nähe, eine regelmäßige physische Nähe ist nicht zu ersetzen, also die muss trotz allem da sein.
Die musst du haben, damit du weißt, wie das funktioniert, wie das Team funktioniert. Und wir haben noch einen weiteren Punkt, den du noch nicht erwähnt hast, dieses DevOps, King of Ops im Endeffekt, weil agile Scrum machen viele.
Ja.
Wir versuchen wirklich auch Operation bei uns zu integrieren.
Also den regulären Betrieb,
der normalerweise klassisch ausgelagert ist beim anderen Team, das ist als bei einem Team bei uns.
Ja.
Und wenn dort irgendwas nicht funktioniert, dann bleibt die Weiterentwicklungsarbeit stehen, bis der Betrieb funktioniert. Also sie sind auch verantwortlich, dass das Produkt und bei uns jetzt in dem Fall die App funktioniert. Und das schafft natürlich eine ganz andere Verantwortung, eigene Dynamik. Und du bist einfach im End-to-End, weil du bist verantwortlich für was du baust, auch später im Betrieb.
Mhm. Soweit erstmal verstanden. Zum dritten Punkt. Ich habe einfach nur, wenn wir jetzt mal so ein bisschen rauszoomen aus der Geschichte. Es ist ja nun kein Geheimnis, dass die Briefmenge, also die Anzahl der Briefe, die die Post jeden Tag zustellt, die geht zurück. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die muss man erstmal woanders nochmal so wiederfinden. Damit entgehen uns auch Einnahmen. Und was der Bereich Postmail, da wo ihr und ja auch unterwegs seid, was der durch laufende Optimierungen, was dort an Effizienz herausgeholt worden ist, ist ja echt krass beeindruckend. Also das ist Hut ab, was da die letzten Jahre dem Management um Uli Honi und anderen gelungen ist. Chapeau. Allerdings, so die Kehrseite, da ist nicht mehr viel Spielraum. Da ist nicht mehr viel zu machen. Und dass das aber gut geklappt hat, die beste Post der Welt, hat das ja entsprechend auch nochmal der Welt gezeigt. Übrigens, ja, die gibt's in der Schweiz. Die Frage ist ja dann aber auch, wenn die Briefmenge immer weiter zurückgeht, was nun? Was passiert denn eigentlich? Und ist das, woran ihr arbeitet, also ist E-Post, ist das so der Versuch, dort entsprechend auch entsprechend sich zu positionieren und wegbrechende Umsätze ja ein Stück weit auch zu ersetzen?
Erstmal möchte ich mich bedanken für diesen Job, den die Personen, also die Kollegen und Kolleginnen machen, egal ob Zustellung, Marketing oder Sortierung oder Geschäftsentwicklung. Dank der Unterstützung und dem Vertrauen, den wir genießen, können wir unseren Job machen im Endeffekt. Wir versuchen, dass die Post weiterhin die beste Post der Welt ist und wir entwickeln Ideen, die wir am Markt testen, versuchen neue Lösungen, wie zum Beispiel die E-Post-Lösung zu etablieren, um das Ganze zu helfen, dass wir weiterhin beim Kunden als Post, als innovativ, aber als auch sicher wahrgenommen werden. Und ich glaube, diese digitale Transformation, von dem eigentlich jeder irgendwo redet, die passiert auch bei der Post. Die Briefmengen gehen zurück und es braucht neue Erlösquellen. War ja auch letztens in der Zeitung. Und wir sind sicherlich eine Applikation, eine Möglichkeit, eine Lösung, wo wir Erlösquellen schaffen im Sinne eines Ökosystems. In dem Bereich müssen wir versuchen, unseren Platz zu finden, weil man muss sich anschauen, es gibt digitale Startups, also die großen, Google, Microsoft, Dropbox, das sind keine Startups mehr.
Ich wollte sagen, ja.
Aber sie haben klein angefangen, fangen bei Revolut an.
Ja.
Ich erinnere mich an das erste Mal, wo ich Revolut benutzt habe.
Für die es nicht kennen.
Es ist ein Fintech genau. In dem Sinne, hat aber einige Banken als Investoren dahinter. Und sie haben genauso angefangen und heute sind sie eigentlich ein fester Bestandteil des Ökosystems. Und wir natürlich als Post haben eine ganz andere Tradition als ein Dropbox oder ein Revolut.
Ja.
Und da versuchen wir natürlich mit unserem Bereich diese Tradition entsprechend auch in den digitalen Bereich umzusetzen und dieses Vertrauen, was wir haben, beim Kunden zu platzieren, um später dann Erlösquellen
letztendlich auch aufrechtzuerhalten, ein Stück weit.
Und ich meine, E-Post ist ein Teil des Ökosystems bei Postmail, bei Postmail-Geschäftsentwicklung. Wir haben ja noch weitere Applikationen, also wir haben generell ein hybrides Angebot auf einem zweiseitigen Markt, wo auch Geschäftskundenlösungen haben.
Ja.
Und wir versuchen im Endeffekt die Interaktion zwischen Prozessen von Privatkunden und Geschäftskunden zu vereinfachen. Das muss das Ziel sein. Und unser Fokus ist ganz klar auf Büro vereinfachen beim Privatkunden.
Was können andere Teams von euch lernen?
Ich glaube, was man lernen kann, ist einfach nicht aufgeben, sondern versuchen, was umzusetzen, offen sein für für die Transformation. Also wir alle wollen im Endeffekt erfolgreich auch im digitalen Geschäft sein. Mhm. Also wir müssen daran glauben, dass wir es machen können und die richtigen Produkte zu platzieren. Also der Open Mind und das Mindset, das Entrepreneurship, wie im letzten Podcast, das muss eigentlich, jeder Mitarbeiter ist eigentlich ein kleiner Entrepreneur in der Post. Das ist so das, was du mitnimmst.
Okay.
Was ich mitnehmen kann, was ich sagen würde.
Okay. Du hast gesagt, was andere Teams von euch lernen können. Vielleicht die Frage direkt nur zu dir. Wie lernst du?
Ich lerne durch Lesen. Dabei ist mir immer aufgefallen, dass ich lieber Fachbücher und Artikel lese als Romane oder Krimis. Ich versuche, mich mit vielen Leuten auszutauschen, Ideen zu generieren und auch über die zu sprechen. Also ich durfte vor 2 Jahren in Silicon Valley fliegen mit der Post durch eine Post-Venture-Idee, die ich eingereicht habe.
Okay.
Und da war so ein Spruch, der Lorenz, ich glaube, das war der erste oder zweite Podcast, den du gemacht hast, No Innovation Without Collaboration. Und das ist so, rede über das, was du machst und du kriegst so viel Feedback, das ist einfach erschlagend und du kannst eigentlich jede Idee, die du hast, weiterentwickeln. Du musst einfach offen dafür sein. Du darfst nicht als Kritik an dir selbst sehen. Und das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis. Und einfach probieren und daraus lernen und ableiten, was kannst du anders machen. Und was sehr spannend ist, ist, in andere Kulturen zu fahren. Oder zu fliegen vor allem. Also weiter weg, um
No flight shaming today.
Nein, also ich meine, jetzt mit Kindern ist nicht mal so einfach, aber ich war beeindruckt von China.
Okay.
Also dort, das ist eine ganz andere Kultur, wenn du siehst, wie sie Probleme lösen, es zeigt dir einfach auch, wie es anders geht.
Ja.
Mein Thema ist immer so, lernen, machen und im Zweifelsfall entschuldigen.
Und uns hören viele Kolleginnen und Kollegen, die im Briefgeschäft unterwegs sind, die am anderen Standort unterwegs sind, die auch tatsächlich schlicht und ergreifend das Tag für Tag austragen. Was kannst du ihnen empfehlen, die in dem Bereich unterwegs sind?
Dass wir nur gemeinsam die Post transformieren können. Sie haben einen Teil, wir haben einen Teil dabei und gemeinsam können wir auch neue digitale Produkte platzieren. Und im Endeffekt müssen wir schauen, dass das ganze Büro vom Privatkunden, jetzt in unserem Fall, in unserer App, wir möchten gern in jeder Hosentasche sein. Und wir freuen uns über jeglichen Support, über zum Beispiel Early Adapter. Wenn irgendeine Person mal unsere Applikation testen möchte, dann kann sie sich gerne bei dir im Aspas Lab oder bei uns direkt melden. Mhm. Wir sind offen und glücklich über jeden, der uns unterstützen möchte. Ja. Weil nur gemeinsam schaffen wir es.
Ja. Das schreiben wir gleich, das schreibe ich mit in die Shownotes rein.
Das ist super.
Die E-Mail-Adresse, wer immer den MVP, also quasi diese App, mal testen möchte, dass wir da auch entsprechend dafür sorgen können, dass das auch klappt. An dir gut bekannte Fläche am Aspas Lab haben wir was für eine kleine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat von dir darf dort stehen?
Ich habe irgendwann mal ein Zitat gegoogelt, was ich seitdem bei LinkedIn habe. Das ist ein chinesisches Sprichwort. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Und das sehe ich so ein bisschen sinnbildlich für das, was wir eigentlich jeden Tag machen. Wir transformieren Geschäft. Und das ist mein Sprichwort, womit ich eigentlich jeden Tag zur Arbeit komme. Und aus Rückschlägen oder vermeintlichen Rückschlägen eigentlich was Positives aufbaue und mitnehme.
Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Thomas Plotjenik, vielen Dank. Das war die vorerst letzte Folge in diesem Jahr. Wir wünschen euch viele Windmühlen, ein bisschen Wind, auf keinen Fall Mauern. Genießt die Weihnachtszeit. Wir melden uns wieder am 8. Januar mit einer neuen Folge und zwar unter anderem von dem Team, was gerade neben uns randaliert hat. Genießt die Weihnachtszeit. Bis bald.
Tschüss zusammen.